Digital Now. Der Podcast für die digitale Transformation. Willkommen zurück im digitalen Kosmos. In der neuesten Episode unseres Digital Now Podcasts tauchen wir ab in die Welt der Customer Experience. Wir beleuchten die Trends, welche die digitale Landschaft von heute und vielleicht auch von morgen prägen. Mit dabei Fabian Bologna von der Valentic DMC und sein heutiger Gast Uwe Tüben, Partner und Geschäftsführer von Valentic. Freut euch auf eine kurzweilige Reise durch die Welt der IT-Gadgets, bei der wir auch die Frage klären, ob Chatbots nun Fluch oder Segen sind. Außerdem in aller Munde, also auch in unseren, die Rolle der künstlichen Intelligenz und wie sie die digitale Erfahrung revolutioniert. Dies und vieles mehr erwartet euch jetzt. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Valentic Digital Now Podcast. Heute mit den Themen CX, CX Trends und vielen weiteren. Einem großen Hauptthema, das gerade in aller Munde ist, aber vor allem mit einem neuen Gast. Ich begrüße bei mir Uwe Tüben. Hallo Uwe, stell dich doch mal bitte kurz vor.
Ja, Fabian, danke. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Uwe Tüben und ich bin Partner und Mitgeschäftsführer von Valentic und ich vertrete unseren Bereich Valentic CX, also alles, was mit Customer Experience zusammenhängt.
Bevor wir uns nun in den nächsten etwa 20 Minuten um viele verschiedene Themen kümmern, würde ich einmal vorschlagen, dir noch ein paar kurze Fragen zu stellen, ganz kurzweilig, damit wir auch noch mal ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer du bist und wie du insbesondere so im digitalen tickst. Mhm. Und ja, ich habe natürlich Fragen handverlesen. Bist du bereit?
Mhm.
Hast du eine Lieblings-App?
Auf jeden Fall habe ich die und das ist WhatsApp.
Siri oder Alexa?
Auf jeden Fall Siri, weil ich bin ein Apple-Jünger.
Daten. Gold oder Öl?
Gold.
Chatbot, nützlich oder nervig?
Wenn gut gemacht, auf jeden Fall nützlich. Ich kommuniziere lieber mit einem gut gemachten Chatbot als mit einem schlecht gelaunten Mitarbeiter von irgendeiner Firma.
E-Book oder Papier?
Auf jeden Fall E-Book. Was daran liegt, dass ich immer gerne abends noch im Bett lese. Und wenn ich das mit Papier mache, dann störe ich meine Partnerin immer so, weil dann ist das Licht an und es raschelt. Da lese ich lieber E-Book.
Hast du eine Smartwatch?
Ich habe eine Smartwatch. Das ist total spannend. Ich habe zweimal die Apple Watch gehabt. Ich habe sie beide Male. Das erste Mal habe ich sie einfach zurückgegeben. Das zweite Mal habe ich sie verkauft. Ich habe festgestellt, ich brauche einen guten Grund, eine Smartwatch zu tragen. Für mich ist das alles, was so Outdoor-Sport, was Outdoor-Sport angeht. Und da ist für mich die Garmin Fenix das Nonplusultra. Und ansonsten trage ich immer gerne meine mechanischen Uhren, die mir lieber sind als die Smartwatch.
Dann markieren wir das jetzt alles mal als kleinen Werbeblock. Danke. Ich meine, die Fragen habe ich ein bisschen ausgewählt, weil alles so ein bisschen um diesen kleinen Screen irgendwie in meiner Welt immer dreht, um das Smartphone und alles, was dranhängt. Wir sind ja permanent online. Manchmal so online, dass wir es gar nicht merken, dass wir tatsächlich gerade online sind. Irgendwo fließen immer Daten von A nach B. Und die ganzen Hersteller auf dem Markt, eben wie Apple, versuchen uns ja dabei über neue Geräte, eigentlich manchmal auch alten Beine, neuen Schläuchen zu verkaufen. Ja, und ich glaube, da lohnt es sich jetzt mal zu schauen, wo ist wirklich die Innovation, wo ist die Neuheit, ja, wo laufen vielleicht auch gerade in diesem Jahrzehnt Fäden zusammen, die sich über die letzten Jahrzehnte gesponnen haben. Und wenn wir das über Jahrzehnte beschreiben, dann gibt es dafür natürlich auch einen Begriff, und zwar den Trendbegriff. Und im Rückblick auf den Launch des CX Trend Reports, an dem du ja auch maßgeblich beteiligt warst, würde ich gerne einfach mal wissen, welches dieser Trendthemen den ganzen Bereich Digital Experience in diesem Jahr am meisten prägen wird.
Naja, das ist ja fast schon eine Suggestivfrage. Das ist natürlich die Artificial Intelligence, weil die tatsächlich auch alles andere im Grunde ein Stück weit vereinnahmt oder unter sich vereint, so kann man das, glaube ich, schon sagen. AI sicherlich, also ich habe Informatik studiert und habe mein Studium abgeschlossen vor einem Vierteljahrhundert und ich habe mich in den letzten zwei Jahren meines Studiums intensiv damals schon mit AI befasst, 96, 97. Fuzzy Logic, neuronale Netze, genetische Algorithmen, genetisches Programmieren. Für mich ist es eigentlich fast überraschend, dass es ein Vierteljahrhundert gedauert hat, bis es dann wirklich durch die Oberfläche brach mit ChatGPT. Ne? Aber in dem Moment ist es eigentlich für uns alle tatsächlich verständlich und fassbar geworden, obwohl in den schönen Dingern, die wir mit uns rumtragen, den Smartphones, ja schon seit einem Jahrzehnt massiv KI, AI drinsteckt und wir das gar nicht so gemerkt haben. Ich glaube, das hat man auch beim iPhone gesehen. Keiner hat so richtig verstanden, was ein Smartphone ist, bis Apple das iPhone gezeigt hat und bis man durch Draufgucken verstanden hat, was eine App ist. Vorher musste man das immer durchdeklinieren, was ist ein normales Telefon, was ist ein Feature-Phone, was ist ein Smartphone. Und ich glaube, das ist mit ChatGPT genauso. Plötzlich hat man eine denkbar einfache Schnittstelle, eine Chat-Schnittstelle und man ist komplett geflasht eigentlich von der vermeintlichen Qualität des Outputs, die man da sieht. Ja. Das ist einfach so unglaublich einfach fassbar geworden in diesem Moment.
Ich würde mal eine Parallele versuchen zu ziehen. Das Metaverse war ja in den letzten Jahren das treibende Trendthema ganz gerne auf großen Bühnen in Fachbeiträgen. Aber in Kombination mit dem Smartphone, den AirPods und der Smartwatch hat man ja auch im Prinzip sowieso schon einen digitalen Layer über die Wirklichkeit gelegt. Plötzlich sagt dir die Stimme im Ohr, jetzt links abbiegen und den Standort von deinem Partner kenne ich auch. Ich weiß, wie ich euch zusammenbringe. Ja, und dennoch brauchte man immer dieses Ansichtsbeispiel, ja, wo schweben denn jetzt die im Zweifelsfall beinlosen Avatare durch die Gegend? Was ist jetzt das Metaverse? Denkst du, Konsumentinnen und Konsumenten dieser Produkte, ist es klarer, weniger klar, genauso klar wie Unternehmen, dass man sich mittendrin befindet, aber noch nicht so ganz richtig präzisieren kann, was jetzt das große Neue ist?
Das glaube ich tatsächlich schon, dass das so ist, denn eigentlich wie mit jeder technologischen Innovation, die Innovation ist da und dann ist die große Frage, was sind denn jetzt überhaupt relevante, interessante und gute Use Cases? Und das ist ja auch bei der AI, sind wir ja gerade sozusagen auf der Suche. Wir haben jetzt technologische Möglichkeiten verstanden und jetzt ist das Rennen eben eröffnet. Alle versuchen, die relevanten Use Cases zu finden, die sich dann auch gut natürlich monetarisieren lassen, mit denen auf deren Basis sich Geschäftsmodelle aufbauen lassen. Und das ist natürlich bei anderen Trends wie dem Metaverse, wie AR, VR, ist das nicht anders.
Hast du eine These, wo der Einfluss am stärksten in Bezug auf dieses ganze Thema Digital Experiences dann sich auch darstellen wird?
Also da glaube ich, das wird sozusagen Personalisierung on Steroids sein, also Hyperpersonalisierung. Ja, wir haben da auch erste Erfahrungen schon gesammelt. Wir haben Hypothesen mit einem Kunden im Fashion-Bereich, E-Commerce-Fashion-Bereich vertestet, wo die Hypothese war, naja, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, können wir vielleicht Produktfotografie, und Produktfotografie ist halt ein Model mit Klamotten vor einem Hintergrund. Das können wir vielleicht über AI, über Generative AI generieren, anstatt es shooten zu müssen. Und die Hypothese war, das wird dann wahrscheinlich nachhaltiger und preiswerter sein und es wird wohl die gleiche Konversionsrate hoffentlich haben. Das haben wir versucht zu vertesten und haben aber festgestellt, tatsächlich war sogar die Konversionsrate besser. Ja, das heißt, man findet plötzlich einen Weg, der Kosten spart, der Ressourcen der Welt schont und der obendrein auch noch den Geschäftserfolg verbessert, weil es besser konvertiert. Und ich glaube, daraus kann man so ein bisschen ableiten. Momentan wird wahrscheinlich die Rechenleistung noch nicht reichen, aber wir können uns durchaus in naher Zukunft Shopping-Situationen vorstellen, wo wir Personalisierung haben für ganz, ganz, ganz kleine Kundensegmente in Realtime bis hin zu Losgröße 1. Das heißt, ich sehe im Zweifel, wenn ich in einen Fashion-Online-Shop gehe, sehe ich die Klamotten auf mir drauf und das in Realtime generiert. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz neuer Boost.
Auch eine Frage aus dem Off nochmal. Das ganze Thema, welche Daten werden eigentlich für solche Modelle benutzt? Ja, wie kommt man da dran? Wie werden sie eingesetzt? Bist du da guter Dinge, dass wir für uns selber eine Priorisierungs-Roadmap gut aufstellen können, aus den Unternehmen heraus, aus der Marketingabteilung, aus der Serviceabteilung, aus der Vertriebsabteilung? Diese große Datenrevolution war ja auch nicht, dass man sagt, ich gebe meine Daten in ein Formular ein, sondern die Metadaten, die teilweise mitgesammelt werden. Ne? Das sind ja alles diese spannenden Unterfänge. Was glaubst du? Ist das schon angekommen, ja, dass es da um mehr geht als eine einfache Interaktionsdate, sondern alle Daten zusammen?
Ich glaube, das ist schon angekommen. Aber ist es umgesetzt, insbesondere in Unternehmen oder in der Gesellschaft, das sicherlich nicht. Und das ist natürlich in Deutschland, glaube ich persönlich, wenn wir über Daten reden, dann ist das sowieso immer ein ganz, ganz heikles Thema, weil wir Deutsche ja zum Datenschutz eine ganz besonders innige Beziehung haben. Also ich arbeite seit jetzt 20 Jahren stark im internationalen Umfeld und habe, seitdem wir die Datenschutzgrundverordnung haben, festgestellt, dass meine europäischen Kolleginnen und Kollegen, die im selben Rechtsraum unterwegs sind und für die Datenschutzgrundverordnung genauso gültig ist wie für uns in Deutschland, dass sie trotzdem ganz anders interpretieren und auch leben. Und das ist so eine Stelle bei aller Zuversicht, da mache ich mir tatsächlich Sorgen, wenn ich auf AI-Innovationen insbesondere schaue, weil das Thema AI ist mit dem Umgang mit Daten untrennbar verbunden. Und gerade in Deutschland tun wir uns sehr schwer, mit Daten sinnvoll umzugehen, aus meiner Sicht. Und die Implikation ist natürlich, wir werden uns auch da schwer tun, eine Führungsrolle in Sachen AI dann einzunehmen.
Gibt es rund um das Thema AI für dich gerade ein Thema, das aufploppt, wo du sagst, haben wir noch nicht drüber gesprochen, sollten wir drüber reden?
Ich glaube, wir sind noch so ein bisschen im Honeymoon, ja, mit der AI. Und die Frage ist immer, was ist denn, wenn die Flitterwochen vorbei sind? Also ich will damit sagen, ich glaube, wir müssen uns auch vorbereiten auf einige Ernüchterungen. Ich glaube, die meisten von uns, die AI im Alltag nutzen, haben ihre Enttäuschung, ihre Ernüchterung mitgenommen, Halluzinationen, andere Themen. Ja, wir tasten uns an die Grenzen ran, wir finden die Grenzen, wir überschreiten die Grenzen, das führt dann zu Frustration. Da will sagen, wie jede technologische Innovation wird auch das Thema AI nochmal Dellen haben und wird sich von da erst wieder hochkabbeln müssen. Und das werden wir auch alle live miterleben.
Ich bin gespannt. Ich habe auch schon als kleiner Junge in den 90ern davon geträumt, irgendwann Gadgets zu haben, die mir auf eine Brille quasi das Bild meines Kumpels während der Sommerferien zeigen und wir können zusammen zocken. 30 Jahre später, es ist quasi Realität, ja. Also ich glaube, wir dürfen noch wirklich sehr gespannt sein. Und es ist ja auch nicht das einzige Thema, das uns beschäftigt. Es hat ja in die unterschiedlichsten Touchpoints und Kanäle Anwendungskriterien. Ich denke da zum Beispiel auch an so Themen wie, auf Deutsch würde es man es Barrierefreiheit nennen, auf Englisch wäre es die Accessibility. Ich glaube, auch da sind ja noch so große Aufgaben, dass man überhaupt erstmal, ne, wir gehen alle davon aus, dass wir im bereits durchdigitalisierten 21. Jahrhundert leben. Aber ich glaube, die Aufgabe, die uns jetzt wirklich bevorsteht, ist, das Thema wirklich Ende zu Ende zu denken, wirklich Anschluss zu finden, ne, die Vernetzung voranzutreiben und dann auch für spezifische Zielgruppen, wie zum Beispiel Menschen mit gewissen Einschränkungen, auch Lösungen zu schaffen, die das Internet für alle nochmal attraktiver machen. Wie siehst du das ganze Thema Accessibility und AI? Ist das ein Match?
Ja, ich glaube schon, dass das ein Match ist. Also erstmal halte ich es für eine unglaublich wichtige Geschichte. Ich meine, ich habe letztens gelesen, dass in der Europäischen Union, glaube ich, 90 Millionen Menschen leben mit Einschränkungen irgendeiner Art. Und ich finde es schon verrückt, wenn man mal so schaut, in der Architektur seit Jahrzehnten wird sehr viel Wert darauf gelegt, Gebäude barrierefrei zu machen. Und da gibt es hohe Anforderungen, da wird ganz viel Geld investiert. Und im Digitalen fängt es tatsächlich gerade erst an. Wie sollen blinde Menschen Apps oder Webseiten benutzen? Also da stehen wir, glaube ich, erst ganz am Anfang. Und Menschen mit Einschränkungen, die normale Teilhabe am Leben zu ermöglichen, halte ich für ein ganz wichtiges Ziel. Und das Leben wird heutzutage im Wesentlichen digital organisiert. Also muss diese Teilhabe auch im Digitalen möglich sein. Das ist erstmal völlig klar. Und darum finde ich es auch super, dass die Europäische Union eben jetzt mit dem Accessibility Act, der dann im nächsten Jahr greift, dort regulierend eingreift und Zielvorgaben macht. Und ja, ich glaube, dass auch dabei natürlich, ne, auch da sind die Use Cases sicherlich noch nicht gefunden, aber der Gedanke, dass AI uns dabei hilft, drängt sich ja zumindest mal auf.
Ich hätte noch eine vorletzte Frage an dich. Und zwar sind wir ja als Digitalberatungs-Agentur jeden Tag mit verschiedensten Technologien im Gange. Wir haben verschiedene Technologiepartner. Wir haben verschiedene Tanzbereiche. So hast du es gerade nicht genannt, aber so hast du es beschrieben, ne, über Commerce und Co., über Engagement, das ganze Thema Consent, aber auch eben im Valantik-Kosmos auf die Bereiche Logistik und Financial Services. Wir haben ja eine unglaubliche Spannbreite. Und immer hantieren wir mit Technologien. Denkst du, für das Jahr 2024 gibt es sowas wie eine Faustregel in Sachen Technologieinvestitionen, Technologiekaufentscheidungen, Technologieevaluierungsaufgaben? Hast du da noch irgendwas für mich an der Hand?
Also zum einen leben wir ja weiterhin in unsicheren Zeiten, in gesellschaftlich unsicheren Zeiten, auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Und was wir durchaus wahrnehmen, ist, dass das nicht unbedingt die Zeiten sind, wo Kunden massiv in den Aufbau neuer Technologie investieren, sondern im Zweifel eher größeren Nutzen aus bestehenden Technologien ziehen wollen durch Optimierung der Nutzung. Also das ist schon mal das eine. Und das andere ist, was wir durchaus auch wahrnehmen, ist, da sind wir jetzt leider dann doch wieder bei AI, dass ja durchaus so erste Best-of-Breed-Modelle aufkommen, ja, wo am Anfang war ja der Glaube, also dass das Geschäft liege in den LLMs, in den Sprachmodellen. Ich glaube, da hat sich das Verständnis schon weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es so erste Geschäftsmodelle, die auf LLMs aufsetzen. Also vielleicht ist das Geschäftsmodell, was auf dem Sprachmodell aufsetzt, eher der erfolgsversprechende Weg. Und jetzt gibt es auch schon erste Anbieter. Perplexity ist da so ein Beispiel. Die fahren so einen Best-of-Breed-Ansatz für die Sprachmodelle. Das heißt, die in der User-Journey kombinieren die tatsächlich je nach jeweiliger Bedarfssituation die Sprachmodelle miteinander, ne? Wo man sehr leicht dann verstehen kann, dieser ganze Bereich Technology Advisory und auch Evaluationshilfe, der Scope hat sich drastisch erweitert. Ja, weil es gibt jetzt plötzlich einen Bedarf, tatsächlich auch die Kunden zu beraten, beispielsweise in der Fragestellung, welche Sprachmodelle nutzen sie für welchen Zweck, ne, aus inhaltlichen, aus technischen, aber auch aus kommerziellen Gründen. Also ich würde sagen, dieser ganze Bereich der Technologieberatung wird eben drastisch nochmal erweitert in den Anforderungen durch alles, was da jetzt durch AI auf uns zukommt.
Eben schon das Thema Personalisierung auf Steroiden angesprochen. Das alles in einer 1:1, sprich ein User kommt auf eine Website und schaut sich ein Produkt an, klar. Aber ich glaube auch einfach, wenn man jetzt nochmal raussteigt und das auch zum Beispiel sich die sozialen Medien anschaut, ja, wo tagtäglich Milliarden von Menschen aktiv sind, Inhalte teilen, Inhalte angezeigt bekommen. Ich glaube, da könnten wir jetzt einen vollkommenen Exzess machen und 2 Stunden drüber reden. Brauchen wir aber gar nicht, denn wir haben ja die wesentlichen Trends des Jahres 2024 zusammengeschrieben im CX Trend Report.
Das stimmt. Lest ihn euch durch, Leute.
Du hast ihn mit initiiert. Ist er so geworden, wie du ihn dir vorgestellt hast?
Ja, er ist so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Was jetzt ganz wichtig wird, ist, daraus soll ja eine Serie werden. Wir haben uns vorgenommen, also der Trendreport 2024, CX Trendreport 2024 ist die Erstauflage. Wie bei jeder Erstauflage gibt es bestimmt Dinge, die man noch besser machen kann. Aber jetzt wollen wir langen Atem mitbringen und wollen jedes Jahr wieder einen neuen Trendreport auflegen. Und das wird eine Herausforderung sein, aber ich glaube, das ist auch etwas, was sehr viel Spaß machen wird.
Ich hätte noch eine Frage an dich. Warst du schon mal auf der OMR?
Ja, sicher war ich schon mal auf der OMR. Abgesehen davon ist Hamburg meine Lieblingsstadt in Deutschland. Also das ist immer, ich bin immer dankbar für Gründe, nach Hamburg reisen zu dürfen.
Du wirst auch dieses Jahr kommen?
Ich muss in meinen Kalender mal schauen, aber ich glaube schon, dass ich dabei sein werde. Aber ob ich dabei bin oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil wir machen einen richtig großen Aufschlag. Wir sind mit über 40 Leuten da auf 2 Ständen. Wir liefern 4 Masterclasses zu rund um die Themen AI, Datanutzung, Customer Experience, Automatisierung. Also das ist für uns ein richtig großes Ding.
Ich freue mich riesig drauf. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, 2024, das will ich jetzt als allerletzten Neujahrsgruß wirklich noch Menschen mit auf den Weg geben? Ist ja schon fast unverschämt spät, wie wir die rausschicken, oder?
Ja, aber es ist ja noch nicht Ostern, aber ich glaube, so spät ist es noch nicht. Also das, was ich mir wirklich für uns alle wünsche, ist, dass wir wieder mit mehr Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich glaube, das brauchen wir alle dringend, das brauchen wir in der Gesellschaft, das brauchen wir auch in der Wirtschaft. Dementsprechend kann ich es nur mit den Tagesthemen halten und sagen, bleibt alle zuversichtlich.
Ich danke dir für das Gespräch, Uwe. Wir hören und sehen uns bald wieder und ich freue mich immer, mit dir über Trends zu sprechen. Bis dann.
Danke dir, Fabian.